Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Parlament in Zypern hat am Abend das umstrittene Rettungspaket für das hochverschuldete Land mehrheitlich abgelehnt. Kein einziger Abgeordneter stimmte dafür. Entscheidend war die geplante Sonderabgabe auf Bankguthaben. Das Vorhaben hatte zu massiven Protesten geführt. Zypern sollte Finanzhilfen von 10 Milliarden Euro erhalten und hatte dafür einen Eigenanteil von knapp 6 Milliarden zugesichert. Dazu sollten die privaten Bankkunden mit einer Abgabe auf ihre Guthaben beitragen.
Während drinnen seit Stunden das Parlament hinter verschlossenen Türen tagt, gibt es draußen wütende Proteste gegen die Sparpläne der zyprischen Regierung. Wütend ist man hier in Nikosia, vor allem auf Europa und die deutsche Kanzlerin. Man fühlt sich erpresst. Wir sind entsetzt, weil sich Europa über uns lustig macht. Die nehmen uns die Luft zum Atmen. Wenn Europa die Eurozone den Euro retten will, muss Zypern gerettet werden. Im Parlament und in den Ausschüssen wird über die Zwangsabgabe auf Bankguthaben gestritten. Die zyprische Regierung will sie durchsetzen, doch viele Parlamentarier wollen nicht zustimmen. Eine Ablehnung aber könnte auch das wichtige internationale Hilfspaket gefährden. Selbst der Präsident ist ratlos. Mein Gefühl ist, das Parlament wird nicht zustimmen. Warum? Weil die Abgeordneten der Meinung sind, dass es ungerecht ist und auch meinen, dass das nicht im Interesse Zyperns sei. Vor den Geldautomaten bilden sich auch heute Schlangen. Die Banken haben bis Donnerstag geschlossen, denn man fürchtet einen Ansturm der Sparer. Die Stimmung in der Bevölkerung schwankt zwischen Resignation und Wut. Ich würde ja einmal zahlen, damit hätte ich kein Problem, dann müsste aber alles abgegolten sein. Wir sind ruiniert, egal ob das Parlament für oder gegen die Zwangsabgabe stimmen wird. Nach langer Debatte wird die Zwangsabgabe am Abend abgelehnt. Wie es weitergehen wird, ist unklar. Auch der zyprische Finanzminister soll seinen Rücktritt angekündigt haben.
Zur Bedeutung der Abstimmung im zyprischen Parlament jetzt live aus Nikosia, Michael Schramm.
Hierher zum Parlament der Republik Zypern blickte heute gewissermaßen ganz Europa, hatten doch 55 Abgeordnete das letzte Wort zu der Frage EU-Hilfspaket, ja oder nein. Ihr Votum vor wenigen Minuten mehr als deutlich mit 36 Ablehnungen, 19 Enthaltungen. Zwangsabgaben auf Bankeinlagen waren für sie nicht mehrheitsfähig, auch in sozial abgemilderter Form. Nun droht rein theoretisch ein Staatsbankrott Zyperns. Die Regierung will dagegen mit drei Maßnahmen vorgehen. Zum einen will man morgen in Russland um Kredite nachsuchen und natürlich mit der EU weiter verhandeln. Und zum Dritten werden die Banken bis auf Weiteres geschlossen bleiben, damit die Lage stabil bleibt. Mit dem heutigen Entscheid ist die EU unter Druck geraten. Und damit zurück zu Jens Riewer.
Zur Entscheidung des zyprischen Parlaments jetzt live aus Brüssel, Rolf-Dieter Krause.
An offiziellen Reaktionen fehlt es noch hier in Brüssel, aber insgesamt ist die Stimmung eher gelassen. Schon vor der Entscheidung des zypriotischen Parlaments hat es an mahnenden Stimmen nicht gefehlt. Ein Rettungspaket ohne eigenen Beitrag Zyperns werde es nicht geben. Wenn die Finanzminister der Eurogruppe ihre Glaubwürdigkeit nicht verlieren wollen, müssen sie dabei bleiben. Das wird selbst in solchen Ländern gesagt, die Zypern gegenüber vielleicht großzügiger gewesen wären. Mit anderen Worten, es wird über die Eckpunkte des Rettungsprogramms keine neuen Verhandlungen geben. Zypern muss insgesamt 7 Milliarden Euro Eigenbeitrag auftreiben. Und zwar keine Kredite, denn dann wären Zyperns Schulden noch höher und nicht mehr tragbar. Wie der Inselstaat das macht, ist Europa egal. Da wartet man jetzt auf Vorschläge aus Nikosia. Aber für Zypern tickt die Uhr. Wenn Europas Zentralbank die Banken dort nicht mehr mit Geld versorgt, sind sie pleite. Und dann, darauf hat die Eurogruppe gestern hingewiesen, verlieren deren Kunden weit mehr Geld als die bisher in Rede stehenden höchstens 10%. Zurück zu Jens Riewer.
Die EU-Staaten und das Europaparlament haben sich auf die Grundzüge der gemeinsamen Bankenaufsicht geeinigt. Die etwa 150 größten Institute der Eurozone, wie Deutsche Bank und Commerzbank, sollen künftig von der Europäischen Zentralbank überwacht werden. Ihr wichtigster Auftrag, sicherzustellen, dass große Banken nicht in Schieflage geraten und die Staaten selbst in Schwierigkeiten bringen.
Das Beispiel Zypern zeigt genau das. Angeschlagene Banken können drastische Auswirkungen auf ganze Staaten haben. In Zukunft soll in der Eurozone eine einheitliche und strengere Kontrolle herrschen. Heute Grundsatzeinigung über die neue Bankenaufsicht. Mit diesem Kontrollmechanismus, so der EU-Binnenmarktkommissar, hätte man viele Krisen vermeiden können. Ich glaube auch, meint Michel Barnier, dass eine wachsame Aufsicht die aktuelle Situation in Zypern hätte verhindern können. Die neue Bankenaufsicht wird bei der Europäischen Zentralbank angesiedelt, soll aber strikt vom übrigen Geschäft getrennt arbeiten. Die Aufsicht kontrolliert aber nicht alle, sondern nur besonders große Banken und solche, die Geld aus dem Rettungsfonds bekommen. Im begründeten Fall kann die EZB aber auch jedes andere Geldinstitut prüfen. Die Bankenaufsicht soll demokratisch kontrolliert werden, nicht nur durch das EU-Parlament.
Die nationalen Parlamentarier haben die Rechte, Fragen zu stellen, auch individuell, und den Chef der Aufsicht zu sich einzuladen. Auch der Bundestag wird dieses Recht haben.
Der heutigen Einigung müssen jetzt noch EU-Parlament und die Mitgliedstaaten endgültig zustimmen.
Mitte 2014 soll die neue Bankenaufsicht funktionsfähig sein. Und erst dann kann Geld direkt vom Euro-Rettungsfonds ESM an Banken fließen. Aber die Bankenaufsicht ist nur der erste Baustein der sogenannten Bankenunion. Jetzt wird verhandelt, wie marode Geldinstitute abgewickelt werden können.
Unmittelbar vor dem 10. Jahrestag des Kriegsausbruchs ist der Irak von einer Anschlagsserie erschüttert worden. Allein in der Hauptstadt Bagdad detonierten 13 Sprengsätze. Landesweit wurden mehr als 60 Menschen getötet. Am 20. März 2003 hatten die USA, unterstützt von Alliierten, den Irak angegriffen, um den Sturz von Machthaber Saddam Hussein zu erzwingen.
Durch diese Autobombe kam niemand zu Schaden. Sie wurde frühzeitig entdeckt und unschädlich gemacht. Andere Sprengsätze dagegen kosteten heute in Bagdad und südlich der Hauptstadt Dutzende das Leben. Etwa 200 Menschen wurden verletzt. Die Anschläge galten Sicherheitskräften und Polizei, vor allem aber Zivilisten und darunter besonders Angehörigen der schiitischen Bevölkerungsmehrheit. Die irakischen Behörden vermuten, dass sunnitische Terroristen mit Verbindungen zu Al-Qaida hinter den Anschlägen stecken. Es war eine große Explosion. Ich habe überall Trümmer gesehen und Verwundete. Der Mann, der neben mir im Bus saß, wurde durch Bombensplitter schwer verletzt. Seit Monaten gab es im Irak nicht mehr so viele Opfer an einem einzigen Tag. Das Ziel der Bombenleger, das Land, soll nicht zur Ruhe kommen. Morgen jährt sich der Einmarsch der US-geführten Invasionstruppen zum 10. Mal. Die Welt schaut auf den Irak und auf die Hilflosigkeit seiner Sicherheitskräfte. Da vorne gibt es einen Checkpoint, aber die sitzen nur rum. Das Auto fuhr schnell hier rein, ist explodiert und viele Unschuldige sind gestorben. Operation Iraqi Freedom, Freiheit für Irak, hatte die US-Regierung den Krieg vor 10 Jahren getauft. Doch von Freiheit ist der Irak noch weit entfernt.
Im Syrien-Konflikt werfen sich Regierung und Rebellen vor, erstmals Chemiewaffen eingesetzt zu haben. In der Nähe von Aleppo starben mindestens 25 Menschen beim Einschlag einer mutmaßlichen Giftgasgranate. Viele wurden verletzt. Die USA haben nach eigenen Angaben keine Hinweise auf einen Chemiewaffeneinsatz. US-Präsident Obama hatte im vergangenen Jahr von einer roten Linie gesprochen und mit einem Militäreinsatz in Syrien gedroht. Das Bundesverfassungsgericht hat eine größere Sorgfalt bei Absprachen in Strafprozessen angemahnt. Die Richter erinnerten an die klaren gesetzlichen Regelungen für solche Deals nach dem Prinzip mildere Strafe gegen Geständnis. Dagegen werde vor deutschen Gerichten in erheblichem Umfang verstoßen, etwa in Absprachen außerhalb des Verfahrens oder dadurch, dass eingestandene Schuld nicht nachgewiesen werde. 3 Urteile, die mit Hilfe solcher Deals zustande gekommen waren, wurden heute in Karlsruhe aufgehoben.
Für Jens Rohde ist Karlsruhe die letzte Hoffnung. Er hatte sich unter Druck vor Gericht auf einen Deal eingelassen. Bei Geständnis Strafe auf Bewährung, sonst Haft. Später widerrief er sein Geständnis, er sei unschuldig. Der Hintergrund? Das Gesetz erlaubt seit 2009 ausdrücklich Absprachen im Strafprozess. Sie ermöglichen kurze Prozesse, aber nur unter engen Voraussetzungen. Geständnisse müssen auch bei einem Deal überprüft werden, ob sie wahr sind. Der Deal muss im Protokoll auftauchen und er muss Teil der öffentlichen Verhandlung sein, also im Saal stattfinden. Das Gesetz über Absprachen sei verfassungsgemäß, so die Karlsruher Richter. Das Problem aber, in der Praxis würden die Regeln häufig missachtet. Eine Studie hatte dies im Verfahren ausdrücklich belegt.
Informelle Absprachen, die in der Praxis in der Vergangenheit nicht selten vorkamen, sind unzulässig und stellen einen Verstoß gegen das Grundgesetz dar.
Jens Rohdes Verurteilung hoben die Richter auf. Sein Geständnis sei gar nicht überprüft worden. Der Prozess wird nun neu aufgerollt.
Die verlorene Lebenszeit, die gibt mir kein Gericht dieser Welt wieder. Das ist ja ein Trugschluss. Aber zumindest werde ich möglicherweise noch ein harmonisches Ende erleben.
Das Gericht nimmt vor allem die Staatsanwälte in die Pflicht, Absprachen besser zu kontrollieren. Sollten die Regeln auch weiterhin nicht eingehalten werden, müsse der Gesetzgeber eingreifen.
Es ist ungewöhnlich. Karlsruhe muss Richter, Staatsanwälte, Verteidiger so massiv auffordern, sich an gesetzliche Regeln zu halten. Entscheidend wird nun sein, ob dieser Appell auch ankommt und ob Absprachen im Strafprozess künftig wirklich besser kontrolliert werden. Schließlich geht es bei diesen Fragen um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Justiz.
Wir fassen auf tagesschau.de nochmal wichtige Fragen und Antworten zum Thema Prozessabsprachen zusammen. Rund ein Jahr nach der Pleite der Drogeriemarktkette Schlecker hat sich die Familie mit dem Insolvenzverwalter auf einen Vergleich geeinigt. Damit werde zugleich ein komplizierter Gerichtsprozess verhindert, teilte ein Sprecher des Insolvenzverwalters mit. Die Familie zahle rund 10 Millionen Euro an die Gläubiger. Firmengründer Anton Schlecker soll im Zuge der Firmenpleite Geld in Sicherheit gebracht und auf seine Familien verteilt haben.
Bei Erdrutschen und Überflutungen sind in Brasilien mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Hunderte mussten ihre Häuser verlassen, da weitere Schlammlawinen befürchtet werden. In der besonders betroffenen Bergregion nördlich von Rio de Janeiro hatte es innerhalb eines Tages mehr geregnet als sonst in einem Monat. In dem Bundesstaat wurde der höchste Alarmzustand ausgerufen.
Mit einem Gottesdienst in Rom ist Papst Franziskus offiziell ins Amt eingeführt worden. Vor mehr als 200.000 Menschen auf dem Petersplatz erhielt er die päpstlichen Insignien. Franziskus versprach, sich vor allem um die Schwächsten zu kümmern. Vor 6 Tagen war der Argentinier Jorge Mario Bergoglio vom Konklave zum neuen katholischen Kirchenoberhaupt gewählt worden.
Das sind die Insignien der päpstlichen Macht. Das Pallium, eine Wollstola und der Fischerring. Beide bekommt Franziskus am Vormittag überreicht. Damit beginnt offiziell sein Pontifikat. Über 200.000 Menschen sind zu seiner feierlichen Amtseinführung gekommen, darunter Vertreter von 132 internationalen Delegationen, so auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Vizepräsident Joe Biden. Sie alle spricht Papst Franziskus in seiner ersten großen Predigt direkt an, als er dazu ermahnt, die Schöpfung zu bewahren. Die Berufung zum Hüten, so Franziskus, gehe schließlich alle etwas an. Sie besteht darin, die gesamte Schöpfung, die Schönheit der Schöpfung zu bewahren, wie uns im Buch Genesis gesagt wird und wie es uns der heilige Franziskus von Assisi gezeigt hat. Sie besteht darin, Achtung zu haben vor jedem Geschöpf Gottes und vor der Umwelt, in der wir leben. Bundeskanzlerin Merkel zeigt sich nach dem Gottesdienst und nachdem sie dem Papst persönlich zu seiner Wahl gratuliert hatte, sehr angetan von dessen Positionen.
Ich hoffe, dass die Auswirkungen nicht nur für die katholischen Christen von großer Bedeutung sein werden, sondern auch für das Christentum insgesamt auf der Welt und für die Rolle der Religionen.
Sein unkonventionelles Auftreten weckt nun große Hoffnungen und Erwartungen. Franziskus gilt aber auch als entschiedener Gegner von Homo-Ehe und Abtreibung. Dass er seine Ansichten darüber ändert, erscheint allerdings fraglich.
In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires verfolgten tausende Landsleute von Papst Franziskus die Amtseinführung auf einer Großbildleinwand. Zuvor war über Lautsprecher eine Grußbotschaft des Papstes aus Rom verbreitet worden. Franziskus war bis zu seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche Erzbischof von Buenos Aires.
Der Schriftsteller und Kabarettist Peter Ensikat ist tot. Er starb gestern im Alter von 71 Jahren. Ensikat hatte die Kabarettszene der DDR maßgeblich geprägt. Er arbeitete für die Herkuleskeule in Dresden, Bühnen in Leipzig und die Distel in Berlin. Er war bekannt für seine hintersinnigen und ironischen Texte. In den 80er Jahren gehörte er zu den am häufigsten gespielten Theater- und Kabarettautoren der DDR. Auch nach der Wende blieb er dem Kabarett treu. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 20. März.
Der Märzwinter beschert uns nicht nur teilweise kräftige Schneefälle, sondern auch große Temperaturunterschiede. In den Norden fließt unter Tiefdruckeinfluss weiterhin Kaltluft. Im Süden liegt mildere Meeresluft, die sich in den nächsten Tagen weiter erwärmt. Heute Nacht gibt's im Nordosten leichten Schneefall, sonst nur einzelne Schnee, in den Niederungen der Südhälfte auch Regenschauer. In der Früh breiten sich von Westen neue Niederschläge aus. In der Südhälfte fällt meist Regen. Vor allem im nördlichen Mittelgebirgsraum kann es auch kräftig schneien. Im Norden sind besonders in Ostseenähe noch ein paar Flocken unterwegs. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest, im Norden auch frisch aus Nordost. Am Oberrhein heute Nacht +3, in Teilen Thüringens -6 Grad. Im äußersten Norden morgen nicht über 0, in Südostbayern bis 12 Grad. Am Donnerstag fällt im Osten gebietsweise Schnee, sonst nur einzelne Schauer. Die meisten Wolkenlücken gibt's im Südwesten. Am Freitag zeigt sich die Sonne besonders in der Südwesthälfte Richtung Nordosten einzelne Schneeschauer. Am Samstag dann in der Nordosthälfte freundlicher, im Südwesten etwas Regen.
Um 22.15 Uhr sind wir wieder für Sie da mit den Tagesthemen und Tomburo. Wir berichten über die weiteren Entwicklungen in Zypern und die Reaktionen in Europa. Außerdem Winterfrust statt Frühlingslust. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.